Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Einkaufscommunity, herzlich willkommen beim BME-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist Florian Klemann. Ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München und beschäftige mich dabei insbesondere mit der zukunftsorientierten Entwicklung des Einkaufs. Ich freue mich, an dieser Stelle ausgewählte Expertinnen und Experten rund um die Transformation des Einkaufs begrüßen, befragen und diskutieren zu können. Auf die Ausgabe heute habe ich mich ganz besonders gefreut, denn sie bringt mich mit einem meiner frühen Förderer im Einkauf zusammen, Lars Bettermann, den ich aus meinen Tagen bei Accenture noch kenne. Und irgendwie haben wir im Vorgespräch schon gesagt, da zeigen sich zwei Dinge. Zum einen, die Einkaufswelt ist klein. Und zweitens, die Wege aus der Beratung sind vielfältig. Denn Lars, du bist heute CPO bei Bridgestone. Herzlich willkommen und stell dich und dein Unternehmen gerne gleich mal vor.
Das mache ich sehr gerne. Ja, vielen Dank, Florian. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und vor allem freue ich mich, mit dir wieder zusammenzutreffen. Genau wie du sagst, wir haben in der Tat eine gute gemeinsame Vergangenheit, an die ich mich gern zurück erinnere. Ja, mein Name ist Lars Bettermann. Ich bezeichne mich immer als einen großen Einkaufsfan und das nun schon seit über 25 Jahren. Ich bin verheiratet, habe drei wunderbare Kinder und lebe in der schönen Stadt Köln im Rheinland. Meine bisherigen beruflichen Stationen haben mir die Möglichkeit gegeben, den Einkauf in all seinen Facetten immer intensiver kennenzulernen und vor allem ihn als vollen Teil der Wertschöpfungskette in einem Unternehmen verstehen zu können. Begonnen hat meine Karriere bei dem Autobauer Ford hier in Köln. Und dort habe ich, wie ich immer sage, meine Toolbox gefüllt. Dort habe ich als Einkäufer die Grundlagen solider Einkaufsarbeit kennengelernt. Ausbauen konnte ich das dann bei der Accenture Strategieberatung, wo wir uns getroffen haben und wo ich in 12 Jahren mit vielen Kunden aus dem Automobilbereich beziehungsweise aus dem Automobilzuliefererbereich daran gearbeitet habe, den Einkauf im Unternehmen stärker zu positionieren. Und dann schließt sich der Kreis zu heute. Heute leite ich, wie von dir eben bereits angekündigt, den Einkauf bei der Firma Bridgestone, dem führenden globalen Anbieter in der Reifen- und, wie wir es nennen, Sustainable Mobility Solutions Industrie.
Danke, Lars. Freut mich wirklich, dass wir heute wieder zusammenfinden. Und ich weiß auch schon aus dem Vorgespräch, wie spannend und greifbar das Thema heute sein wird, nämlich gelebte Resilienz war, glaube ich, der Überbegriff. Warum das gelebte Resilienz ist, ich glaube, dazu ist es aber auch wichtig, die Firma nochmal ein bisschen besser zu verstehen, die du vertrittst. Ich denke, mich als ehemaligen Formel-1-Fan, ich kenne Bridgestone. Nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was zur Firma, zum Hintergrund der Firma sagen, weil ich glaube, das ist dann auch ein wichtiger Puzzleteil eben für deine gelebte Resilienz, die wir heute in dem Podcast kennenlernen dürfen.
Ja, sehr gerne. Also die Firma Bridgestone wird von vielen immer als ein amerikanisches Unternehmen verortet. Das ist aber falsch. Es ist ein japanisches Unternehmen, mit Hauptsitz in Tokio. Und hier in der Region Europa, Indien, Afrika sind wir als Bridgestone auf allen relevanten Vertriebsmärkten präsent, sowie mit 11 Produktionsstätten und Headquarter für EMEA in Brüssel. Außerdem ist Rom für uns ein wichtiger Standort in dieser Region, weil wir hier ein großes Entwicklungszentrum betreiben, inklusive einer eigenen Rennstrecke, auf der unsere Reifen regelmäßig von den professionellen Rennfahrern getestet werden.
Durftest du da auch schon mal eine Runde drehen?
Unbedingt. Und das gehört zum Teil einer guten Corporate Identity. Seitdem bin ich richtig stolz auf das Produkt Reifen, auf das Produkt von Bridgestone. Weil wenn man dann dort seine Runden drehen darf und neben einem sitzt ein Instructor, ein Fahrlehrer, der einem dazu animiert, immer schneller zu fahren und auch in nassen Kurven richtig Gas zu geben, das gibt einem Vertrauen in das Produkt. Und das ist das, wo man anfängt, stolz auf dieses Produkt zu sein. Also ja, kann ich nur jedem empfehlen. Vielleicht noch abrundend deine Frage, mit ein paar Zahlen beantwortet. Gegründet wurde die Firma Bridgestone vor bald 100 Jahren. Wir feiern bald 100-Jähriges, nämlich 1931 von einem Ishibashi-san, einem Herrn Ishibashi. Heute beschäftigen wir weltweit 145.000 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im letzten Jahr bei ca. 25 Milliarden Euro. Und vielleicht noch interessant, den Link zum japanischen Unternehmen machend. Warum heißt das Unternehmen Bridgestone, hat so einen englischen Namen? Ja, das liegt daran, dass dieser Ishibashi-san vor bald 100 Jahren recht innovativ war und seinen eigenen Namen, diejenigen, die im Japanischen fließen sind, werden es wissen, seinen eigenen Namen 1:1 übersetzt hat ins Englische, nämlich 1:1 von Ishibashi in Bridgestone. Und im Deutschen würden wir sagen Steinbrück. Das ist die wortwörtliche Übersetzung von Ishibashi und so hat er das Unternehmen vor bald 100 Jahren genannt.
Ja, finde ich auch immer wirklich spannend, wenn man so ein bisschen Hintergrund von Firmennamen wie Banal, die in Anführungszeichen angefangen haben oder in dem Fall, wie weitsichtig das eigentlich war, weil so ein Reifenshop somewhere in Japan ja noch nicht designiert ist, einmal ein weltweiter Konzern zu werden. Alles andere als, also danke für den Einblick. Lass uns aber jetzt über Einkauf sprechen. Du bist seit ein paar Jahren bei Bridgestone im Einkauf, ich glaube seit 3 Jahren. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, erstmal noch in eine Reise in die Vergangenheit. Wie hast du den Einkauf bei Bridgestone vorgefunden, als du übernommen hast?
Ja, genau. Also ich bin seit bald 3 Jahren dort und ich möchte fast sagen, das Schöne war, als ich es vorgefunden habe, dass der Einkauf noch nicht voll als Teil der Wertschöpfungskette gesehen wurde. Der Einkauf war vertreten mit einem großen Team im Bereich direktes Material, was für uns hauptsächlich das Rohmaterial ist, was es braucht, um den Reifen fertigen zu können. Dieses Raw Material Procurement Team war gut besetzt mit Category Managern, mit einem soliden Prozess. Das Thema CapEx Machinery ebenso. Aber was fehlte, war eigentlich der gesamte indirekte Bereich, das Managen des indirekten Bereichs und es fehlte auch das Dach über dem Ganzen, beziehungsweise die Hände, die dies umschließen. Und so, dass man den Einkauf als Team, als Organisation gar noch nicht so richtig wahrgenommen hat. Und das, wie ich sagte, fand ich so spannend und habe diese Aufgabe übernommen und arbeite jetzt seit diesen 3 Jahren daran, mit meinem Team den Einkauf immer stärker und immer weiter zu positionieren und zu formen.
Die Ausgangssituation ist ja leider in Anführungszeichen relativ klassisch, ne, dass man sagt, irgendwo der Einkauf hat noch nicht so richtig eine Sichtbarkeit erfahren, gerade der indirekte Bereich, obwohl ja mit 30% Beschaffungsvolumen, 20-30% eigentlich auch eine wichtige Größe. Insofern gilt es ja immer für die Weiterentwicklung des Einkaufs irgendwo das Gewicht zu erhöhen. Wie habt ihr das organisatorisch gemacht? Wie habt ihr diese 3 Teile, die du jetzt gerade schon mal ein Stück weit skizziert hast, zu einer Einheit zu formen, die dann auch entsprechend wahrgenommen wird?
Ja, das ist natürlich eine Reise, auf der wir uns befinden, die wir angefangen haben vor einiger Zeit und die immer noch nicht zu Ende ist. Also die bekannte Procurement Transformation, die wir hier beschreiten. Aber heute haben wir eine klare Positionierung im Unternehmen. Heute ist der Einkauf als Teil der Wertschöpfungskette, wird er gesehen und ist er fest installiert. Die 3 Teile, von denen ich eben sprach, die sind verbunden. Also es gibt einen starken Einkauf mit Expertenteams im Bereich Raw Material, im Bereich CapEx und im Bereich Indirekt. Und darüber haben wir dann noch vertikal die Themen strategisch, taktisch, operativ gelegt. Das heißt, dass wir dort entsprechend die Aufgaben eines Category Managers, eines Support Buyers und dann letztendlich im operativen Bereich klar getrennt und doch in einem zusammengefasst haben. Wichtig wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass Bridgestone in 3 SBUs organisiert ist, also weltweit 3 verschiedene Regionen. Und Japan als Holding führt die Themen und die Zahlen entsprechend zusammen. Und das ist wichtig natürlich für den Einkauf, weil wir dort dann noch den globalen Hebel entsprechend haben und das globale Alignment haben. In meinem Team sind derzeit ungefähr 150 Mitarbeiter, die zentral organisiert, aber regional verteilt oder aufgestellt sind.
Super spannend, weil wir ja auch irgendwo Bridgestone so als globale Firma durchaus wahrnehmen, wie man das dann löst. Vielleicht zwei Fragen, um auch Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen Einblick zu erlauben. Ich glaube, der Begriff des taktischen Einkäufers ist vielleicht vielen noch gar nicht so geläufig. Es ist auch meine Wahrnehmung, dass oft in Unternehmen strategische Einkäufer als solche benannt sind, aber viel zu selten wirklich strategisch arbeiten. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen auseinanderziehen. Was macht jetzt bei dir ein taktischer Einkäufer, Einkäuferin, und was macht der Category oder die Category Manager?
Zwei Beispiele fallen mir da spontan ein. Das eine ist das große Thema Daten. In jedem Unternehmen spielt Master Data eine Riesenrolle, eine Riesenherausforderung. Je besser die Daten sind, umso besser können wir alle unsere Jobs heutzutage machen. Dafür braucht es aber Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, diese Daten entsprechend zusammenzuziehen, zu identifizieren, zusammenzuziehen, aufzubereiten und vorzubereiten und in eine lesbare Form zu bringen, dass denn dann entsprechend damit darauf entsprechend gehandelt werden kann. Und das ist für mich im Einkauf zum Beispiel ein klarer Teil des taktischen Bereichs. Das heißt, ich muss nicht jeden im Einkauf ausgebildet haben, die Daten richtig analysieren und zusammenfassen zu können. Das habe ich im taktischen Bereich gebündelt, ein Master Data Team, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigen und dann den strategischen Teil des Einkaufs damit entsprechend füttern. Ein zweites Beispiel wäre das Thema Digitalisierung, Anwendung von digitalen Möglichkeiten. Das muss auch nicht unbedingt jeder Kategoriemanager selber können. Also das Thema E-Auctions ist ein beliebtes Thema im Einkauf. Muss jeder meiner Kategoriemanager wissen, wie man eine E-Auction durchführt? Nein, weil da habe ich Experten im taktischen Bereich sitzen, die entsprechend zu Rate gezogen werden, wenn in einer bestimmten Kategorie dann das Thema E-Auction vonnöten ist und wichtig ist. Also ich würde es zusammenfassend beantworten, den strategischen Einkauf unterstützenden Bereich, das finde ich im taktischen Bereich wieder eine Art Kompetenzcenter für verschiedene Thematiken.
Danke, weil das für mich auch spannend ist und ich so ein bisschen die Zeichen von unserem alten Arbeitgeber auch sehe, den Einkauf noch ein bisschen stärker zu strukturieren und ich will nicht zu sagen zu industrialisieren, aber zumindest eben diese Differenzierungsmöglichkeiten zu nutzen. Dann sind wir beim Thema Differenzierung. Auch da bleiben wir dann vielleicht im Marketing-Sprech. Du hast gesagt, du hast den Einkauf, wie du den vorgefunden hast. Du wolltest ihn aber transformieren und neu positionieren. Was war denn die Situation, die dann letztendlich dazu geführt hat, der Treiber oder die Treiber, die dazu geführt haben, den Einkauf zu größerer Wahrnehmung zu bringen?
Da war das Jahr 2022 für uns sehr relevant. Also Anfang letzten Jahres haben wir durchaus sehr viele Veränderungen ins Unternehmen getrieben. Das erste war am 1. Januar direkt letzten Jahres, wo wir mit einem eigenen Einkaufsportal live gegangen sind, was wir live geschaltet haben, was allen Bedarfsträgern im Unternehmen einen, ja, ich nenne es One and Only Zugang zu der Einkaufswelt ermöglicht. Das heißt, jeder Zugang durch dieses Portal und dann kategoriebezogen findet er, sie dann die richtigen Ansprechpartner oder auch direkt den richtigen Bestellweg, wie man denn die Bedarfe richtig positioniert. Und das hat es uns ermöglicht, als Einkauf den Spend dann, die Ausgabevolumen dann vollumfänglich zu bearbeiten. Und die Einkaufsleute unter uns wissen, ich kann effizienter, besser, mehr fürs Unternehmen rausholen, je mehr Einfluss ich auf den Spend habe. Und das hat uns das Einkaufsportal, hat uns einen wichtigen Weg in die Richtung beschert. Zweitens, letztes Jahr 2022 natürlich, alle haben sich damit beschäftigen müssen, kam der Russland-Ukraine-Konflikt, der von uns als Unternehmen abverlangte, einen sehr großen Zuliefererbereich, den wir aus Russland heraus hatten, innerhalb weniger Tage und Wochen anders aufzustellen, das heißt zu desourcen, das heißt durch die Restriktionen, die es gab im Markt, haben wir sehr viele unserer Rohstoffe, die wir bis dato aus Russland bezogen haben, innerhalb kürzester Zeit in andere Teile dieser Welt gegeben. Ein typisches Beispiel ist Carbon Black, das Ruß, ein wichtiger Bestandteil des Reifens, oder auch Synthetic Rubber, also synthetische Kautschuk, synthetisches Gummi, was es braucht für die Reifenproduktion, hatten wir einen großen Anteil aus Russland. Das haben wir innerhalb kürzester Zeit in andere Teile der Welt gegeben. Hinzu kamen natürlich noch die hohen Energiepreise, auch das in aller Munde. Energiepreise fühlt sich für mich so ein bisschen an wie das Thema Fußball oder das Thema Fußballtrainer, weil vor 3 Jahren hatte keiner Ahnung von, wie man Energie richtig einkauft. Heute hat jeder eine Meinung dazu. Jeder Häuslebauer weiß oder Hausbesitzer weiß, was es bedeutet, mit den hohen Energiepreisen umgehen zu müssen. Und das trifft natürlich Unternehmen wie unseres mit einem sehr hohen Energieaufwand signifikant. Und da galt es im Jahre 2022, unsere Strategie anders aufzusetzen und die Energie richtig zu kaufen. Und wenn das Ganze noch nicht genug wäre, natürlich beschäftigt uns das Thema Nachhaltigkeit ungemein. Auch das in aller Munde. Jedes Unternehmen versucht da CO2-neutraler zu werden. Wir als Bridgestone haben klare Ziele. Wir wollen bis 2050, dass alle unsere Produkte zu 100% aus nachhaltigem Material gefertigt werden. Dafür gibt es eine klare Roadmap, eine klare Vorgabe, wie zum Beispiel, dass wir bis 2030 schon 50% der Produkte aus nachhaltigem Material gefertigt haben wollen. Und das ist natürlich das allumfassende Thema, das wichtige Thema. Und insofern sage ich immer, das Jahr 2022 war das erste Jahr des Einkaufs bei uns und viele weitere werden folgen.
Das klingt doch optimistisch, wobei ich da reingehen würde und sage auch 2021 durch Corona-Pandemie hat dann Einkauf und Logistik natürlich doch nochmal zu einer höheren Wahrnehmung geführt. Und umgekehrt habe ich ja auch schon angekündigt, dass ich in dem Podcast, dieser Folge so spannend finde, dass wir wirklich über gelebte Resilienz sprechen, ja, weil das oft so ein Schlagwort ist, das noch mit wenig Inhalt befüllt ist. Und bei dem, was ich über Bridgestone weiß, wir genau, und was du auch schon angedeutet hast, genau da ankommen werden, nämlich wirklich gelebte Resilienz. Das heißt, wir haben als Treiber, fassen wir mal zusammen, eben eine angestoßene Transformation des Einkaufs über dieses interne Portal. Dann zweitens diese gezwungene exogene Einfluss des Russland-Ukraine-Kriegs, der euch in kürzester Zeit abverlangt hat, eure Lieferantenbasis zu prüfen, umzustellen und dann als langfristiges Thema Nachhaltigkeit. Das sind ja jetzt nicht unbedingt Themen, die man leicht, sage ich mal, unter einen Hut bekommt. Was habt ihr denn dann noch konkret gemacht, um diesen Anforderungen, diesen Treibern gerecht zu werden?
Ja, primär beschäftigen wir uns eigentlich mit 3 Themenfeldern, wo wir den Change getrieben haben und Dinge angeregt haben. Das eine war, dass wir bestehend auf der Organisation, die wir hatten im Bereich Rohmaterial, Mitarbeiter, im Englischen gibt es immer das schöne Wort upskill, geupskilled haben. Was heißt es, was verbirgt sich dahinter? Wir haben mehr Trainings ermöglicht, wir haben eine weitere Erfahrungsschatz gefördert und haben dieses Team rund um das Rohmaterial noch besser aufgestellt, noch effizienter aufgestellt. Zweitens, und das ist ein Herzensthema von mir, wir haben den Einkauf näher an die Funktionen herangerückt.
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Wer nicht hören will, muss lesen. Die Schweizer Business Information Plattform bietet leichten Zugang zu Wissen in allen Medienformen. Über die Plattform kaufen Sie all diese Informationsprodukte komfortabel über den E-Procurement-Prozess Ihres Unternehmens ein. Neben den professionellen Services von Schweizer machen innovative Softwarelösungen Wissen einfach nutzbar. Mobil, weltweit und geräteunabhängig. Ob als App oder im Browser, der iKiosk ermöglicht die einfache und komfortable Nutzung aller digitalen Zeitschriften und Zeitungen über einen Zugang, egal wann und an welchem Ort, und unterstützt dabei Ihren digitalen Beschaffungsprozess. Aktuell sind bereits über 1000 Titel von über 200 Verlagen im iKiosk verfügbar. Wir erweitern das Angebot ständig. Fordern Sie unter sales@schweizer-online.de Ihren kostenfreien Testzugang an. Wie Sie das Arbeiten mit digitalen Informationen weiter optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Zweitens, und das ist ein Herzensthema von mir, wir haben den Einkauf näher an die Funktionen herangerückt, weil ich stark daran glaube, dass nur, wenn wir die Anforderungen der internen Kollegen richtig kennen, wir das entsprechend im Supply-Markt dann nachher auch richtig vertreten können. Insofern ist mir immer ganz wichtig, dass wir als Einkauf einen, ja, wir nennen es immer ein Seat at the Table, einen Platz am Tisch haben, wo wir gemeinsam dann die Entscheidung vorantreiben, in welche Bedarfe habe ich, welche Partner würden dazu gut passen. Das heißt also relevant sein. Und das Dritte ist, wir sind eine Partnerschaft eingegangen mit einem Dienstleister für den indirekten Einkauf, um diesen effizienter und besser aufstellen zu können. Und da helfen uns alte Bekannte, nämlich die Firma Accenture, die heute ein Teil meiner Funktion, meines Bereichs ist, uns im indirekten Bereich zu unterstützen, die Ausgaben im Markt richtig zu positionieren und dann auch entsprechend im operativen, wir sprachen eben über die Dreiteilung strategisch, taktisch, operativ, im operativen Bereich ein schlankes und wirkungsvolles Delivery Model zu fahren. Das waren so die drei wesentlichen großen Veränderungen, die wir bisher angestoßen haben.
Ja, dann leite ich mit dem, weil ich den Spruch selber gerne kenne und nutze, if you want seat at the table, bring a folding chair. Ja, glaube ich, so heißt das Zitat ursprünglich. Also wenn man erst dem Einkauf keinen Platz am Tisch der vermeintlich Großen einräumen will, dann bring lieber einen Klappstuhl mit, um überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden. Ich sehe den Lars Bettermann, während wir dieses Podcast aufzeichnen. Er sitzt, glaube ich, nicht auf einem Klappstuhl. Deswegen führ uns doch dadurch, was hast du gemacht, um den Einkauf, der ja eben ja irgendwo durchaus vorhanden, aber nicht wirklich präsent war, was hast du gemacht, um auf diesen drei Ebenen Befähigung, die ja typischerweise auch ein Investment bedeutet, auf diesem Thema Stakeholder-Orientierung, das auch vielleicht bei vielen Einkäufern gar nicht so in der ursprünglichen Jobbeschreibung oder im ursprünglichen Jobverständnis vorherrscht und auch bei der Organisation neue Wege zu gehen. Was hast du getan, was kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern als Tipp mitgeben, um solchen oder ähnlichen Herausforderungen begegnen zu können?
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Herangehensweisen. Die eine ist die, was kann man von einer Leitungsperspektive aus dem Team geben, als Hilfestellung geben, dass genau diese Effekte sich einspielen. Und das zweite ist dann aber auch die Frage, was kann jeder Einzelne tun, um da entsprechend sich richtig zu positionieren. Zum Ersten gesagt, ist es dann doch im Endeffekt wieder das kleine, aber sehr wichtige Thema Change, nämlich wie treibe ich die Veränderung in das Team, in das Unternehmen? Und dafür ist es mir immer ganz wichtig, dass wir als ein Team auftreten im Unternehmen. Es ist für mich ein Team, egal ob jemand aus dem Rohmaterial kommt, aus dem CapEx-Bereich oder aus dem indirekten Bereich. Es ist für mich ein Team, ob er nun von Bridgestone kommt oder von unserem externen Service-Provider.
Und vielleicht auch, egal ob Strategie, Taktik oder auch operativ, ja, genau, Gleichwertigkeit fällt genau. Mir dazu gerade ein, ja.
Und das klingt einfach, aber wir alle wissen, das ist unglaublich schwer, diesen Change zu produzieren und ein Team zu formen, zumal wenn die auch noch alle in verschiedenen Ländern sitzen, an verschiedenen Standorten sitzen. Das ist aber definitiv eine der Erfolgsfaktoren. Das Zweite, was ich sagte, was eher von jedem Einzelnen kommen muss, ist das Thema des sei relevant. Also was bringe ich als Einzelner mit an den Tisch? Warum ist mein Wissen und meine Fähigkeit relevant im Unternehmen? Und wie ich das trainiere mit den Kolleginnen und Kollegen, ist eigentlich immer, dass ich sage, stellt euch vor, ihr trefft jemanden im Aufzug von einem Stockwerk zum anderen und ihr müsst diesem jemanden jetzt kurz erklären, wofür ihr im Unternehmen steht. Und viele von uns tendieren dann dazu, ja, mein Name ist Lars und ich leite den Einkauf. Dann stellt man sich entsprechend vor. Und das Ganze mache ich schon seit so und so 4 Jahren. Was ich versuche mit den Kolleginnen und Kollegen zu machen, ist die Relevanz herauszustellen. Also was ist es, was ich bringe? Und dann wäre das in meinem eben angewandten Beispiel zum Beispiel zu sagen, mein Name ist Lars und ich bin dafür verantwortlich, den vollen Wert des Einkaufs im Unternehmen auszustöpfen und dabei ein starkes Netz mit Partnern und Zulieferern zu bilden.
Aber man merkt diesen Unterschied zwischen Also danke für das Beispiel, weil ich glaube, das macht es sehr greifbar und bringt mich auch eben zu dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Wir müssen im Einkauf auch Marketing nicht als was Böses wahrnehmen, sondern sich hier zu positionieren, zu platzieren und auch sein Selbstverständnis daraufhin zu überprüfen mit so einer klaren Botschaft, ist ja enorm wichtig, um den Einkauf dann als Ganzes auch weiterzubringen.
Unbedingt. Und dass jeder Einzelne wichtig ist für das Unternehmen und für die Funktion und das entsprechend wirklich einbringt. Das ist das Entscheidende, ja.
Wie bringt ihr denn dann, sag ich mal, so dem, darf ich auch vielleicht die männliche Form rein verwenden, so einem klassischen, traditionellen, ich will nicht sagen alten Einkäufer, wie bringt ihr dem denn dann bei, diesen Change, auch im Kopf hinzukriegen, beziehungsweise an welchen Größen macht ihr das dann fest?
Ja, du fragtest mich eingangs, ob ich schon mal auf dieser Rennstrecke fahren durfte. Das war zum Beispiel eins der Instrumente, was wir angewandt haben. Wir haben nämlich den gesamten Einkauf auf diese Rennstrecke gebracht für 2 Tage und haben das Produktreifen spürbar gemacht. Und das war für mich ein wesentlicher Schritt in die Richtung, dass der Einzelne stolz auf das Produkt ist und wird. Und das haben wir dann gepaart mit dem an dem Tag und in 2 Tagen mit sehr vielen Maßnahmen aus diesen Individuen ein Team zu gestalten. Und das ist etwas, was heute knapp ein Jahr her ist, aber was uns sehr geholfen hat, auf dem Weg ein Team zu werden. Und das sehen wir auch, dass eine spürbare Akzeptanz in den anderen Teilen des Unternehmens uns gegenüber wächst und jeden Tag stärker wird. Und das ist so ein bisschen das, was wir zurückbekommen und wo wir unsere Energie und Kraft draus schöpfen.
Klingt auf jeden Fall inspirierend. Wenn ich nicht schon so gut versorgt wäre, würde ich mich sofort bewerben.
Sehr gerne,
Aber
sehr gerne.
dann, das wäre ein greifbares Ergebnis aus dem Podcast. Stichwort Ergebnisse. Was sind denn Dinge, die du aus diesem Transformationsprojekt jetzt eben seit 3 Jahren aufgesetzt, letztes Jahr nochmal quasi unfreiwillig Rückenwind bekommen? Was wurden für Ergebnisse erzielt? Wo würdest du den größten Mehrwert sehen?
Ja, Ergebnisse sind wir natürlich im Einkauf dann immer sehr schnell nach der Frage, ja, wie viel Savings habt ihr denn gebracht? Und das ist natürlich das Entscheidende. Ja, und dann müssen wir jedes Jahr berichten, wie viele Millionen es denn sind. Aber das ist für mich ehrlich gesagt nur die Randerscheinung, weil ich daran glaube, dass wenn man relevant ist, wenn man einen Platz am Tisch hat, wie wir es eben nannten, dass dann diese Savings auch ein natürlicher Output dessen sind. Nein, wir in Bridgestone ziehen oft die sogenannte Results-Pyramide heran. Das ist von der Firma Culture Partner ein Modell. Und diese Results-Pyramide sagt im Englischen, Experience generates beliefs that trigger actions to produce results. Also übersetzen wir das mal. Positive, hoffentlich positive Erfahrungen führen dann zu Überzeugungen, die bestimmte Aktionen nach sich ziehen und die dann zu positiven Resultaten führen. Und das ist ehrlich gesagt genau das, woran wir glauben. Nämlich im Einkauf, auf den Einkauf gemünzt heißt es, wir wollen unseren Kollegen nah, wir wollen mit den Kollegen nah am Bedarfsträger sein, wir wollen dort relevant sein und das führt dazu, dass wir dann diesen besagten Platz am Tisch haben und das führt dann in seiner Ausprägung weiter zu positiven Resultaten für das Unternehmen. Und woran messen wir es dann nachher? Natürlich an den Savings, wie ich gesagt hatte, aber auch daran, dass wir zum Beispiel jetzt gerade, wo wir sehr stolz drauf sind, einen globalen Bridgestone Group Award bekommen haben für das Jahr 2022, wo wir dafür ausgezeichnet werden, dass wir in dem Jahr genau diese Aktion, die ich eben beschrieb, im Russian-Ukraine-Konflikt so gut gemeistert haben, das ganze Desourcing entsprechend organisiert haben, ohne, das ist ganz interessant, ohne dass wir als Bridgestone eine zeitweise Werksschließung hinnehmen mussten, was durchaus viele andere Unternehmen und auch andere Wettbewerber im Jahr 2022 als Herausforderung hatten.
Vielleicht können wir das, weil wir ja auch gesagt haben, gelebte Resilienz. Resilienz ist ja die Mischung aus stabil bleiben und trotzdem agil agieren. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen, was du gemacht hast. Du hast gerade das vom Ergebnis gesprochen. Ich hatte ja auch danach gefragt, aber wie habt ihr das geschafft, quasi nicht unwesentlichen Teil eures Lieferantenportfolios und Beschaffungsportfolios Du hattest ja auch das Produkt genannt, eben dieses Gummi, was ja, glaube ich, stark auf Erdöl basiert. Wie habt ihr es geschafft, innerhalb so kurzer Zeit, sich aus diesem Beschaffungsmarkt zurückzuziehen?
Eigentlich zweierlei Dinge. Das eine ist, man baut ja in solchen Krisenzeiten dann immer auf seine strategischen Partner. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir nicht von einer Zuliefererbasis sprechen, sondern dass wir Partner bauen und etablieren. Das heißt, in einigen Fällen konnten wir darauf zurückgreifen, dass uns bestehende Partner in anderen Regionen mehr Kapazität eingeräumt haben. Aber es hat nicht gereicht, weil natürlich alle großen, jetzt in meinem Falle Reifenhersteller, den gleichen Zulieferermarkt sich bedienen, des gleichen Marktes sich bedienen. Deswegen mussten wir als zweites durchaus auch in unserem globalen Netzwerk oder global schauen, wo wir denn entsprechend dort dann neue Partnerschaften aufbauen konnten, was dazu geführt hat, dass wir heute Zulieferer vermehrt auch aus Indien haben oder aus anderen Teilen Asiens, die uns mit diesen Rohmaterialien dann entsprechend das kompensiert haben. Also man musste eine sehr flexible und kurzfristige Maßnahme treffen. Und das wiederum reichte nicht, wenn das nur einer vorhergesagt hat, sondern das musste in der DNA eines jeden einzelnen Kategoriemanagers sein, dass ich jetzt genau in diesem Moment so aktiv sein muss und sein kann, dass ich das entsprechend kompensieren kann und dass ich die Kapazitäten, die es braucht, um unsere Produktion sicherzustellen, auch dann auch woanders dann herbekomme.
Danke für den vertieften Einblick und natürlich noch Gratulation zu dem Preis. Und damit sich das nicht so nach einem Grammy anhört, den es in hunderttausenden Kategorien gibt. Ich glaube, das weiß ich aus dem Vorgespräch, dass es auch diese Bridgestone Group Awards wirklich nicht für jedermann und jeder Team gibt, sondern glaube ich, nur eine ganze, nicht mal eine Handvoll Preise pro Jahr vergeben werden. Also dafür nochmal Gratulation. Aber
Dankeschön.
jetzt quasi im Schweiße des Angesichts beziehungsweise des Triumphs vergisst man gerne, was man entbehrt hat oder welche Herausforderungen auf dem Weg lagen. Kannst du dazu noch was sagen? Also was waren Herausforderungen, was waren Lerneffekte für die ihr aus dieser Schnelltransformation sozusagen rausgezogen habt?
Ja, speziell das Thema Herausforderungen, da lass mich da ein bisschen drauf eingehen, weil man kann natürlich immer wunderbare Pläne machen und das haben wir vor vielen Jahren, du und ich, in der Beratung natürlich gelernt, dass man das alles sehr schön auf PowerPoint machen kann, aber im Endeffekt sind es halt die Leute, die Lück, wie wir hier in Köln sagen, die Lück, wie du und ich. Das heißt, die muss ich an die Hand nehmen und die muss ich von der Notwendigkeit dieses Change, dieses Wechsels überzeugen. Und haben wir ein sehr diverses Team hier bei uns im Einkauf bei Bridgestone, was Tolles, was aber auch jeden Tag schwierig sein kann, nämlich wenn ich Alte und Junge habe, viele verschiedene Nationalitäten, viele verschiedene Backgrounds. Das macht das Leben spannend in meinen Augen, dass man diese Individuen zusammenführt. Aber das ist genau auch die große Herausforderung. Und das muss es jeden Tag motiviert werden, engagiert werden. Sie müssen an sich glauben, sie müssen relevant sein. Und heute kann ich sagen, dass ich da sehr stolz auf mein Team bin, dass sie diese außerordentliche Reise mitgehen und alle an den Change glauben, den wir dann als Einkauf entsprechend produzieren können. Das ist für mich eigentlich die größte Herausforderung und das Tag bei Tag. Weil es immer wieder die Lücken sind, die man abholen muss.
Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Botschaft. Während viel über Technologie und Prozesse gesprochen wird, dass es am Ende auch und insbesondere im Einkauf die Leute sind, die einen weiterbringen. Die Leute werden dich weiter begleiten. Vielleicht nimmst du uns ein Stück weit noch mit auf die Zukunftsreise, auf den Ausblick. Welche Themen stehen für dich als CPO bei Bridgestone in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, wenn wir an das Thema Nachhaltigkeit denken, auf der Agenda? Was willst du in der nächsten Zeit noch auf die Spur bringen oder einen heißen Reifen riskieren?
Ja, es ist, glaube ich, dreierlei. Das eine ist, wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir Experten sind in dem, was wir tun. Das heißt, jeder Einzelne in seiner Rolle muss klar darüber sein, was er als Mehrwert in das Unternehmen bringen kann. Das Zweite ist, dass ich mich selber immer wieder kritisch hinterfrage und meine Rolle natürlich reflektieren muss. Und ich glaube, da können wir vielleicht den nächsten Podcast drüber machen, ist über die Veränderung, die veränderte Rolle eines CPOs. Weil wenn ich an meinen Karrierestart vor 25 Jahren zurückdenke, dann erinnere ich meinen Einkaufsleiter als den knallharten Verhandler, der dann immer hinzugezogen wurde, wenn es denn kritisch war und der dann noch versuchen musste, die letzten paar Cent oder damals Pfennige herauszuquetschen und das Ding zuzumachen. Das hat sich ja durchaus signifikant verändert. Ich verstehe meine Rolle heute als eigentlich, ich sage mal, als die Spinne im Netz, nämlich als derjenige, der zwischen vielen verschiedenen Parteien vermittelt und ein Netzwerker sein muss, der also entsprechend die Bedarfsträger versteht und auf der anderen Seite den Supply-Markt versteht und dort nicht nur Lieferanten dazu holt, sondern Partner. Weil die Partner bringen Innovationen und die Innovationen bringen neue Produkte. Und das führt mich eigentlich zu dem dritten Punkt deiner Frage, nämlich das Unternehmen wandelt sich vom reinen Reifenhersteller zu dem, wie ich es anfangs sagte, Sustainable Mobility Solution Provider. Also wir wollen nicht nur nachhaltig produzieren, sondern wir entwickeln uns auch, dass unser Angebot ein anderes wird über die Jahre. Und das führt natürlich auf uns bezogen, im Einkauf bezogen, auch zu neuen Anforderungen, Herausforderungen. Wir müssen nicht mehr nur Rohmaterial kaufen, sondern wir kaufen zum Beispiel heutzutage die RFID-Chips, die in jedem Reifen drin sitzen, mit denen wir dann die Daten sammeln können, um dann entsprechend da Auswertungen treiben zu können. Wir kaufen Sensoren, die in den Reifen drin sind, mit denen man sehr viel über Straßenbegebenheiten herausfinden kann, wo sind Schlaglöcher, das analysieren unsere Reifen, nehmen die auf und das interessiert dann wiederum Kommunen, die dann genau wissen, auf der A1 müssen wir was machen, da ist ein Schlagloch, da müssen wir schnell raus. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, mit der Zeit zu gehen, die neuen Dinge anzunehmen und als Chance zu sehen, und dann entsprechend das Unternehmen weiter voranzutreiben.
Wie sieht denn der Reifen der Zukunft aus? Kann der nachhaltig sein? Vielleicht als letzte Frage und dann in den Ausblick zu gehen?
Ja, also erstmal das grundsätzlich Gute ist ja, dass es überall Reifen braucht. Das heißt, ich hatte mal ein Was-ist-was-Buch von 1974, was damals vorausgesagt hatte, dass im Jahr 2000 Autos alle auf der Schiene fahren würden. Das ist ja aus meiner Sicht Gott sei Dank nicht passiert, sondern es gibt Reifen an unseren Automobilen, egal welchen Antrieb. Es gibt Reifen an den Flugzeugen, es gibt Reifen auf den Fahrrädern und so weiter, was einen großen Markt gibt für uns als Firma. Aber deine Frage ist natürlich genau richtig. Unsere Herausforderung ist, wie man den Reifen nachhaltiger produziert und gestaltet. Da gibt es Möglichkeiten, Reifen aus anderen Produkten zu fertigen als dem Synthetic Rubber, als dem Natural Rubber. Allerdings sei hier auch nochmal daran erinnert, dass 30% des Reifens besteht aus natürlichem Kautschuk. Das heißt, das ist ja schon ein Naturprodukt, was nur für diesen Zweck entsprechend auf Plantagen, die uns auch teilweise selber gehören, als Firma angebaut wird, um dann entsprechend den Reifen zu produzieren. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist genau das, was uns langfristig beschäftigen wird, was total spannend ist, weil wir die Möglichkeit haben, diesen Reifen der Zukunft mitzuentwickeln und nachhaltiger zu gestalten und dieses Produkt, was jeder von uns jeden Tag mindestens einmal sieht und anfasst, oder nicht gerade anfasst, aber davon profitiert, nachhaltig zu gestalten und die Welt damit ein kleines bisschen besser zu machen.
Und dann sehe ich an deinen Augen, höre es aber auch an deinen Worten, dass du hier auch wirklich den Anspruch vertrittst, als Einkaufsleiter bei dieser Reise mitzusprechen, einen wichtigen Beitrag zu leisten und dass du uns einen Einblick sozusagen in die Reise bis hierher gegeben hast zum Thema Resilienz, Nachhaltigkeit, auch Blick in die Zukunft und dabei wiederum, glaube ich, einen ganz zentralen Punkt über das Einkaufspersonal gegeben hast, zu motivieren, zu entwickeln, aber auch die Beziehungen zu Stakeholdern zu entwickeln und an anders zu gestalten, um dann eben diesen Platz am Tisch zu bekommen bei so Top-Themen wie Nachhaltigkeit. Dafür, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Lars. War eine Freude, dir zuzuhören. Und wie du gesagt hast, ich glaube, wir hätten Material locker und easy für ein zweites Podcast. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso. Bis dahin auf jeden Fall herzlichen Dank dir.
Ich freue mich auf den nächsten Podcast und viele weitere. Hab herzlichen Dank für deine Fragen und alles Gute.
Danke, ciao.
Tschüss.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.